Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mehrspieler-Podcasts. Heute mal wieder mit einem kleinen Quartalsrückblick, diesmal auf das dritte Quartal. Wir haben es ein bisschen ausgeweitet, ist auch ein bisschen spät, Anfang November, aber trotzdem kein Grund für uns, nicht zurückzublicken, was seit Juli so alles passiert ist, was geschehen ist. Ein Wort vorweg, im Grunde genommen wie bei jedem Quartalsrückblick. Es ist ein sehr persönlicher, sehr subjektiver Rückblick. Das heißt, wir haben Spiele rausgesucht, die für uns irgendwie interessant und relevant sind. Wir werden natürlich nicht alle irgendwie interessanten Spiele in den letzten 1, 2, 3, 4 Monaten thematisieren können. Aber das seid ihr ja von uns gewohnt. Und wenn euch das was ausmacht, würdet ihr uns auch nicht hören. Bei mir, wie immer, mein lieber Kollege Max Nitzke. Hallo Max.
Hallo Johannes Hahn, wenn wir hier jetzt schon mit unseren vollen Namen durch die Gegend werfen. Ja, nur noch kleiner Zusatz zu dem, was du eben gesagt hast. Es gibt natürlich auch Spiele, die uns interessieren, aber weder Johannes noch ich schwimmen gerade in Geld
und Zeit.
Und deswegen sind da natürlich auch Spiele, die wir jetzt nicht nennen, die wir gerne schon mal ausprobiert und gespielt hätten. Natürlich würden wir beide super gerne über The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone sprechen. Super langer Titel. Aber dafür müssten wir beide überhaupt mal irgendwas zu Witcher 3 sagen können, was bei uns immer noch nicht der Fall ist. Also solche Sachen bitte nachsehen. Wenn was nicht genannt wird, dann liegt das mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht daran, dass wir es einfach vergessen haben, sondern dass wir es schlichtweg auch uns überhaupt keinen tieferen Eindruck davon schaffen konnten.
Außerdem sind das oft ja auch große, große Titel, über die ihr mit Sicherheit schon ganz viel gelesen habt auf anderen Plattformen. Insofern wollen wir hier unseren persönlichen Eindruck ohnehin geben, den ihr auf den großen Plattformen nicht findet. Deswegen starten wir mal gleich mit einem sehr persönlichen Eindruck aus dem Juli. Da ist nicht viel passiert, ist ja auch Sommer, außer dass ein wunderbares Spiel rausgekommen ist, nämlich Rocket League. Das ist ein Spiel, in dem man mit Autos, die Raketen hat, einen riesigen Ball in ein Tor am besten ins gegnerische Tor buxiert. Ist ein bisschen wie Fußball, nur mit Autos, und ein unheimlich lustiges, unheimlich spaßiges Spiel, was bei mir dazu geführt hat, dass mir irgendwann abends, als ich es übers Internet gespielt habe, meine Mitbewohnerin eine SMS schrieb, was denn bei mir los sei, weil es so laut ist, weil ich die ganze Zeit wirklich, wie ich sonst bei keinem Sportspiel, egal ob im Fernsehen oder wenn ich selbst Spiele mache, dass ich sage, oh ja, scheiße, Tor, also wirklich mitgegangen bin. Und wenn ein Spiel das bei mir hervorrufen kann, dann Respekt. Gut gemacht, Leute.
Es scheint einfach, es ist schön, dass mal wieder so ein, also ein derart banales System, derart, ja, wie du sagst, spaßig umgesetzt wurde. Also es ist ein wie ich es mitbekommen habe, ein angenehmerer E-Sport, der nicht allzu sehr von, also natürlich gibt's auch da wahrscheinlich ein paar Hardcore-Spieler, aber an und für sich kann da jeder einsteigen und Spaß haben. Es ist erstaunlich intuitiv und lebt eben auch gerade davon, dass es nicht so ein Hochpräzisionsding ist, sprich hier, wenn man an Counter-Strike zurückdenkt, Leute, die über die halbe Map Leute abknallen konnten, weil sie genau wussten, wie sie die Maus zu halten haben. Dafür geht Rocket League für viele viel zu schnell und ist teilweise mit Absicht zu chaotisch, dass es auch tatsächlich frisch bleibt. Also es ist so ein Spiel, wo man sich einfach immer mal wieder dran setzen kann und einfach ein paar Partien spielen kann und Spaß dabei hat.
Das kann ich so unterschreiben. Wer ein bisschen Zeit und Geld auf der hohen Kante hat und mal wieder Lust hat, wirklich ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel zu spielen, dem sei Rocket League empfohlen. Kommen wir zum August. Da hat uns ein bisschen überrascht, dass Zombie von Ubisoft veröffentlicht wurde. Ein ehemaliger Wii U-Exklusivtitel, der es jetzt auch auf andere Konsolen und dem PC geschafft hat. Aber mehr kann man dazu auch nicht sagen, weil es eben, naja, ein Zombie-Survival-Spiel ist mit Roguelike-Elementen. Dabei aber, wie alt? 2 Jahre? 3 Jahre?
Das war. Ich habe jetzt leider gerade. Es müssten 3 Jahre sein, weil ich meine, dass die ja. Wii U 2012 rauskam. Und es handelt sich bei Zombie U um einen Starttitel der Konsole, ja. Also einen Launch-Titel. War damals schon. Es gibt Leute, die es sehr mögen. Es gibt Leute, die es aber überhaupt nicht mögen. Also schaut euch alte Reviews an. Es ist ein überraschend nicht so angepasstes Spiel an die typischen AAA-Standards, kommt aber von einem großen Studio. Von daher, ist es ganz nett, das mal zu sehen, aber was ich gehört habe, war doch ziemlich zweischneidig, weil die einen finden, dass es natürlich total cool ist, dass du dieses Permadeath-System da auch drin hast in dem Spiel. Andererseits fanden andere es auch einen guten Tacken zu ziellos. Und in Zombie, beziehungsweise früher Zombie U, hat eben nicht ganz diese Freiheit, die Daisy hat, die, glaube ich, vielen Leuten da auch gefallen hat. Aber eben auch diesen Ansatz des, jetzt musst du einfach mal schauen, wie du in dieser Welt zurechtkommst. Ich denke nicht, dass es mein Ding wäre, und ich denke auch, dass es nicht das Ding von Leuten ist, die zum Beispiel sowas wie Skyrim oder so mögen. Also und da wirklich nur Sidequests durch die Gegend machen oder selbst einfach mal durch diese Welt reisen, weil da sollte ein Spiel wie DayZ um einiges interessanter sein, weil es viel mehr Möglichkeiten eröffnet, wie man mit dem Spiel umgeht. Da kannst du ja entscheiden, was für eine Art Überlebender du bist. In Zombie U bist du einfach nur mehr oder weniger der Weglaufende.
Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gerechnet, dass das Zombie halt noch auf anderen Konsolen veröffentlicht wird, weil es sich, glaube ich, auch auf der Wii U auch nicht so super verkauft hat. Sehr gut angekommen dagegen ist Shadowrun Hong Kong, ein Ableger quasi von Shadowrun Returns, das ja ein Kickstarter-Projekt ist, was ich glaube auch vor 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen ist. Also es gab letztes Jahr dann noch Shadowrun Dragonfall und jetzt Shadowrun Hong Kong. Alles im Grunde genommen aufbauend auf Shadowrun Returns. Und die Spiele sind im Grunde genommen mit jeder Iteration sind sie besser geworden. Shadowrun Returns hatte einige Mängel, die ich auch in einem Blogbeitrag aufgearbeitet habe. Dragonfall war da wesentlich besser und Shadowrun Hong Kong ist jetzt nochmal ein Tick flüssiger. Und es ist ein cooles Spiel für Leute, mehr oder weniger klassisch Rollenspiele mögen, die Shadowrun natürlich mögen, die aber auch generell so ein Sci-Fi-Cyberpunk-Setting attraktiv finden.
Freut mich als Außenstehender auch, weil wirklich am Anfang, also als ich mich mit dir unterhalten hatte, es schon ein bisschen schade schien, gerade für Fans, dass sich das ein bisschen, naja, ich sag mal, ungelenk angefühlt hat am Anfang.
Shadowrun Returns.
Genau, dann. Du ja auch schon damals sehr angetan warst vom ersten, ich sag mal, Add-on oder DLC oder wie man es nennen möchte, weil so ein richtig neuer Teil ist es ja nicht. Gleichzeitig ist es aber gerade bei so einem, ja, von einem kleineren Studio-Projekt schön zu sehen, dass da dieses Streamlining wirklich sichtbar ist, was bei anderen Titeln, zu die wir nachher noch kommen, ja nicht mehr wirklich ersichtlich ist, was sich da eigentlich noch überhaupt geändert hat.
Leider. Ganz interessant, noch als kleine Randnotiz dazu, die Macher der Shadowrun-Spiele, Harebrained Schemes, die haben jetzt auch in Zusammenarbeit mit dem Rechteinhaber Piranha Games, glaube ich, die Lizenz zu BattleTech mit BattleMax akquiriert und haben wieder eine Kickstarter-Kampagne gestartet und über 2 Millionen Dollar eingenommen und machen jetzt ein taktisches Rundenstrategiespiel im Battletech-Universum. Ich hab's selber nicht gebackt, weil mir der Preis mit $25 ein bisschen zu hoch schien für das Backing. Aber ich behalte es im Auge und bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil Battletech ein sehr cooles System ist, was sehr viel Spaß macht. Ich habe auch Mech Commander, Mech Warrior und so weiter gespielt. Und ja, bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Ich habe sehr, sehr viel Vertrauen mittlerweile zu Harebrained Schemes, weil sie einfach sehr, sehr gute Arbeit auch abgeliefert haben mit den Shadowrun-Titeln. Machen wir weiter mit auch einem Kickstarter-Projekt, nämlich Satellite Rain, das ganz kurz der Aufhänger da war, dass ein ehemaliger Mitarbeiter am Nachfolger vom berühmten PC, berühmt-berüchtigten aufgrund seines Schwierigkeitsgrades PC-Titel Syndicate, das nichts mit Assassin's Creed Syndicate zu tun hat, damals noch von den Bullfrog Studios. Dieser Entwickler jedenfalls hat daran mitgearbeitet am zweiten Teil und ist jetzt auch federführend eben bei der Kickstarter-Kampagne für Satellite Rain gewesen und das war eine ganze Weile in der Mache, ist jetzt im August rausgekommen und die Stimmen sind relativ positiv. Es wird aller Seiten verglichen mit natürlich dem Vorgänger, also beziehungsweise dem Vorgänger im Geiste Syndicate, aber auch mit Spielen wie Commandos, falls sich da jemand dran erinnert. Und sehr, sehr gelobt wurde vor allen Dingen die Grafik und die Atmosphäre. Die Macher haben und Macherinnen haben es anscheinend geschafft, da wirklich eine sehr glaubwürdige Cyberpunk-Welt zu erschaffen. Ist für mich ein Titel, der auf jeden Fall auf der Beobachtenliste und Kaufenliste steht, sobald ich, wie du ja schon eingangs erwähnt hast, Zeit und Geld habe.
Ich find's da immer interessant, wie sehr sich scheinbar mein ästhetisches Empfinden mal wieder von der breiten Masse abhebt. Also ähnlich wie XCOM, was ich ja auch super gutes Spiel finde, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass Satellite Rain vom Aussehen für mich dieses typische hübsch-hässlich ist. Also es sieht nicht schlecht aus. Ich find's nur immer wieder interessant, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, bei denen dieser Oldschool eigentlich, dieser Oldschool-Cyberpunk-Stil, der sich in vielen Köpfen eben seit Blade Runner und Co. gehalten hat, dass der immer noch so in ist. Wenn ich mich so umschaue, dann werden Logos von Firmen und UIs und alles Mögliche, alles wird möglichst simplifiziert und nicht irgendwie so knallbunte Farben überall, dass man das Gefühl hat, dass man sich in den Vorstellungen eines Menschen, der in den 80ern wohnt, ein futuristisches Tokio vorstellt. Aber das nur so am Rande.
Nee, du hast da durchaus einen Punkt, das ist ein ganz interessantes Thema. Ein letztes Spiel, über das wir noch kurz reden wollen im August, ist Everybody's Gone to the Rapture, weil das auch einer der Aufhänger waren, weswegen wir einen Podcast zu narrativ getriebenen Erkundungsspielen gemacht haben, aka Walking Simulators. Ihr findet den Link im Text, den ihr mit Sicherheit schon gelesen habt. Der September war gezeichnet im Grunde genommen von zwei sehr großen Veröffentlichungen und einer sehr lang erwarteten Veröffentlichung. Und wir nutzen das, um mal ein bisschen über Open-World-Spiele zu reden. Denn im September kam heraus Mad Max. Wäre jetzt eigentlich eine super Überleitung zu dir gewesen. So, also Mad Max, Max, mir fällt da gerade nichts ein.
Ich kann auch übernehmen, aber mir fällt da auch nichts mehr ein. Also an und für sich ist das ja aber schon super dreist.
Das ist ein schöner Punkt. Zu Open World fällt uns also nichts mehr ein. Und den Entwicklerinnen auch nicht mehr, wie es scheint.
Ja, wobei, da es ja noch einen zweiten Titel gab im September, der auch einen open-worldigen Ansatz hatte, aber eben auf eine andere Weise. Und ich muss sagen, dass es, wir hatten erst vor kurzem über Open World gesprochen, deswegen will ich gar nicht zu lange drüber reden, aber ich ziehe da jetzt gleich noch ein anderes Spiel auch mit rein. Und dann haben wir das auch alles gleich hinter uns, bevor wir daran später ersticken. Mad Max war halt, wie du schon angedeutet hast, dieses Spiel, was rauskam und alle dachten, ja, da ist jetzt diese große, weite Welt, in der ich eigentlich nichts tue. Also ich tue ganz viele Sachen, aber ich habe keine Ahnung, warum ich sie tue. So hundertprozentig Spaß machen sie halt auch nicht. Und es gibt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl von Fortschritt. Man hat das Gefühl, dass man die ganze Zeit auf der Stelle tritt. Das ist ja schon mein Problem mit Spielen wie Elder Scrolls und Co. manchmal, warum ich mit ihnen phasenweise immer wieder im Clinch liege. Aber Mad Max ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wo die meisten Spiele jetzt eben auch hinsteuern, wo wir auch spätestens mit dem nächsten, weil es nicht Far Cry 5, sondern Far Cry Primal heißt, lege ich meine Hand nicht ins Feuer, dass es nicht wieder die gleiche Suppe von steig auf Erhöhungen, guck dir die Karte an, sammel irgendwelche Schätze, häute Tiere, damit du dir Items basteln kannst. Worum geht's eigentlich nochmal in der Story? Scheiß auf die Story, wir wissen alle, dass ihr die Spiele nur wegen des Gameplays spielt. Bevor das zu groß geht, das war halt das Ziel in Mad Max, das hat aber niemanden so vom Hocker gerissen, dass es dann halt niemand spielen wollte. Andersrum gab es am Anfang, bevor das andere große Open-World-Spiel im September, Metal Gear Solid 5 rauskam, gab es so ein paar Stimmen, warum gibt's denn da nur zwei Gebiete? Aber es ist bezeichnend, dass am Ende sich niemand auch nur annähernd darüber beschwert hat, wie die, dass es da nichts Großartiges zu sehen gibt, weil das Spiel tatsächlich das gemacht hat, was es tun soll. Es hat seine großen Hubs genau in so Teile eingeteilt oder Gebiete eingeteilt, die dafür gemacht waren, dass das Gameplay, das dir zur Verfügung steht, ausgenutzt werden kann. Überraschung, ganz viele haben festgestellt, dass es darum in Videospielen gehen sollte, dass das Gameplay tatsächlich angewendet werden kann. Vielleicht sollten Spielemacher einfach mal wieder überdenken, ob sie sich tatsächlich nicht einfach mal mehr wieder auf Ziele im Dienste des Spiels anstatt im Dienste des Simulators, um mal so grob zu sprechen, vornehmen sollten.
Ja, also was eben Mad Max gezeigt hat, um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass diese Ubisoft-Formel, wie man sie heute gerne nennt, von Open World mit Erkundungen und vielen kleinen Nebenaufgaben wirklich mittlerweile nicht mehr zieht. Ja, das sieht man dann auch später im nächsten Monat bei Assassin's Creed Syndicate, das arge Erschöpfungserscheinungen zeigt, im Gegensatz dazu zu Metal Gear Solid 5, wie du ja auch gesagt hast, Da geht es ums Gameplay, da geht es um die Mechaniken. Vor allen Dingen geht es darum, dass der Spieler selbst oder die Spielerin selbst bestimmen kann, wie sie vorgeht. Also dass es eine wirkliche Freiheit gibt und nicht wie in Mad Max ein formelhaftes Abhaken von Möglichkeiten. Das zeigt der September mit diesen beiden Spielen sehr, sehr schön. Es gab aber im September noch andere Spiele. Eins, was ich sehr gerne erwähnen möchte, ist Soma. Das ist quasi der Nachfolgetitel von Frictional Games zu Amnesia The Dark Descent, weil Amnesia Machine for Pigs wurde ja von The Chinese Room entwickelt. Und das ist auch so ein Horrorspiel, wie es damals Amnesia The Dark Descent war. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, es zu spielen. Ich habe mir extra keine Tests oder sowas wirklich durchgelesen, weil ich da einfach genauso, sag ich mal, frisch und unbedarft reingehen möchte, wie der einst in Amnesia The Dark Descent, was für mich, wir haben früher viel darüber gesprochen, immer noch eins der beeindruckendsten Horrorspiele gewesen ist, die ich gespielt habe.
Aber man fragt sich natürlich gerade im Horrorbereich, welche Überraschungen jetzt gerade noch kommen kann und inwiefern mit Stereotypen oder mit Klischees aus diesem Genre auch gearbeitet wird. Übrigens ein Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob es noch in dieses sozusagen Quartal reinfällt, woran ich jetzt gar nicht gedacht hatte, Until Dawn für die PlayStation 4, spielt von dem, was ich gehört habe, ja sogar ziemlich aggressiv damit, dass es mit diesen Stereotypen und Klischees, sprich, wenn dein Charakter irgendwo steht und du dir denkst, versteckst du dich da oder gehst, soll der Charakter hochgehen und nachgucken? Hat wohl ziemlich gut funktioniert.
Und dann gab es im September noch ein Spiel, was sehr viele Kritiker begeistert hat. Uns bisher nicht, weil wir es bisher nicht spielen konnten, aber der Vollständigkeit halber wollen wir es erwähnt haben. Undertale, ein Spiel, was mich von den Screenshots und bewegten Bildern, die ich bisher gesehen habe, sehr an die Earthdawn-Reihe erinnert, was wahrscheinlich sehr beabsichtigt ist, aber was wohl sehr, sehr subversiv sein soll, sehr viel auch mit SpielerInnen-Erwartungen spielt. Jim Sterling war sehr begeistert von Undertale. Wir werden es auf jeden Fall irgendwann nochmal anspielen und uns vielleicht sogar darüber unterhalten.
Ganz kurz, meinst du Earthdawn, das Pen and Paper, oder meinst du Earthbound?
Scheiße, ich meine Earthbound natürlich. Du hast recht.
Gut, also nur zur Sicherheit, dass unsere
Nein, es ging um Earthbound, beziehungsweise Mother, wie es, glaube ich, in Japan hieß. Und der Vollständigkeit halber erwähnen wollen wir auch City Skylines After Dark, die erste Erweiterung für City Skylines. Wollen wir aber gar nicht viel Worte drüber verlieren, weil das haben wir nämlich schon in einem Podcast über Aufbauspiele, da haben wir uns ausführlich über City Skylines unterhalten. Im Oktober ist es ganz interessant, dass zwei Kickstarter-Spiele quasi neu und verbessert aufgelegt wurden, nämlich Wasteland 2 und Divinity 2. Einmal Wasteland 2 mit dem Director's Cut und Divinity 2 mit der Enhanced Edition, die grafisch ein bisschen poliert wurden, die vom Gameplay ein bisschen poliert wurden. Finde ich einfach ganz interessant, dass die Studios, die diese sehr erfolgreichen Spiele rausgebracht haben, sich gesagt haben, ja, wir wollen die nochmal neu auflegen mit dem Geld, was wir dadurch gemacht haben, und sie einfach ein bisschen besser machen und attraktiver machen. Wahrscheinlich auch für die Leute, die es nicht direkt gebackt haben, weil man muss ja auch sagen, ne, so viel Umsatz haben die wahrscheinlich nicht gemacht, weil es sehr erfolgreiche Spiele waren, die im Grunde genommen das Geld ja schon vorgestreckt haben. Also wahrscheinlich spielt da diese Überlegung noch eine Rolle mit. Und dann im Oktober natürlich der große Name, wie fast jedes Jahr, Assassin's Creed Syndicate ist rausgekommen. Wollen wir dazu noch was sagen, Max?
Ich hab's ja vorhin jetzt schon angesprochen. Natürlich trifft auf das Spiel weiter die Ubisoft-Formel zu. Ich finde ganz klar, dass sich, wenn man sich die Kritiken ansieht, es gibt zwei Arten. Es gibt die eine Art, die in der selbstgegrabenen Falle bleibt, und das ist das seit Jahren ignoriert wird, dass Assassin's Creed sich nicht weiterentwickelt hat und auf einem spielerischen Standard von so 2008, 2009 stehen geblieben ist, sprich sich seit mindestens vier, fünf Jahren zumindest, hat sich da nichts mehr getan, nur halt in Bereichen, die absolut nichts mit dem Core-Gameplay zu tun haben, sprich die Schiffe in Assassin's Creed 4, die ein absolutes Novum waren und naja, gleichzeitig aber auch ja überhaupt schon in nichts.
Assassin's Creed 3, also so neu
waren sie. Ja, aber genau, stimmt, in 3 ging's los. So war das. In 3 haben sie das schon angefangen, in 4 haben sie sich dann noch mehr darauf konzentriert, aber das hatte ja überhaupt nichts damit zu tun, was man sonst in diesem Spiel macht. mit Unity ist man ja dann wieder auch zurückgegangen und dann ist das erste Mal den Leuten so aufgefallen, so toll ist es jetzt mehr nicht. Und Syndicate ist in meinen Augen von dem, was ich gesehen habe, das erste Spiel, das tatsächlich mal Neuerungen versucht. Das Problem ist nur, dass es all diese Neuerungen in anderen Spielen eben schon vor 3-4 Jahren gab. Sprich, wäre Syndicate Assassin's Creed 3 tatsächlich nach Assassin's Creed 2, von mir aus auch nach Brotherhood, dann würden wir das alle über den Klee loben und fänden das total fantastisch. Da lege ich meine Hand auch für ins Feuer. Und es gibt ja auch immer noch, wie gesagt, die in der Falle bleiben und sagen, naja, wenn ich es jetzt so bewerte wie andere Assassin's Creed Spiele, dann muss ich das Spiel auch top bewerten, weil es ist ja besser als die vorigen Teile. Nur es haut halt, inzwischen kann sich auch so der Letzte nicht mehr wirklich einreden, dass er noch auch nur ansatzweise was Neues geboten bekommt. Und ich sehe auch nicht, wie, ja, also Assassin's Creed, die Reihe hat sich ja schon längst selbst begraben.
Genau, also ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, irgendwie habe ich ja immer eine gewisse Grundsympathie für die Reihe. Ich glaube, es wird zu Syndicate, weil es halt ein beliebter Titel ist anscheinend, glaube ich, noch vielleicht nächstes, übernächstes Jahr ein, zwei Ableger geben. Das einzige Assassin's Creed, muss ich mal kurz sagen, das einzige Assassin's Creed, was mich wirklich hinter dem Ofen vorlocken würde, also das habe ich dir schon ein paar Mal erzählt, ist ein Assassin's Creed im Berlin der 1930er Jahre, noch vor 33, also vor der Machtergreifung Hitlers, also irgendwo zwischen 28 und 32. Das wäre so ein wunderbares Setting. Weil die Stadt so viel hergibt, weil es tatsächlich Sinn machen würde, dass du halt diesen Kampf sozusagen zwischen demokratischen und faschistischen Kräften irgendwie unterstützt und so weiter. Es würde so viel Sinn machen. Ich weiß, dass es das nicht geht, weil es politisch sehr heikel ist, aber ich fände es so großartig. Das würde ich spielen. Ganz ehrlich. Scheiß drauf, ob es Assassin's Creed ist oder nicht, aber das würde ich gerne machen. Guck mal, weißt du, wir präsentieren deswegen hier Ubisoft ein Knallertitel auf dem Präsentierteller. Naja.
Ja, aber es wird nicht passieren. Und wir sind garantiert nicht, hoffentlich nicht die Ersten, die diese Ideen hatten, weil es einfach super, super spannend wäre, allein weil, und dann schließen wir das Ganze auch endgültig nochmal ab, ich meine, im ersten oder zweiten Teil ja darauf hingewiesen wird, dass Hitler einen Teil des, einen
Ebenen später hatte. Ja, über diese Rätsel wurde das ganz klar.
Und er nur deswegen ja überhaupt diesen Einfluss gewinnen konnte. Und allein deswegen bietet es sich doch so an, besonders weil das Spiel ja ein negatives Ende hätte. Am Ende muss der Held ja scheitern, denn es kommt zum Zweiten Weltkrieg.
War es nicht auch so, dass Assassin's Creed Unity so einen Abschnitt hatte im von Nationalsozialisten besetzten Paris?
Ja, irgendwie so Zeitfenster, was ich sehr halbgar und sehr merkwürdig fand, dass sie plötzlich, ich glaube, da hat irgendjemand Bioshock Infinite gespielt und gedacht, oh, wir könnten so Tears reinmachen. Naja, gut, egal, komm,
schnell
wieder zurück, genau. Dass wir im Oktober, da kann ich nämlich auch tatsächlich mal was von mir aus sagen, dass nicht nur der arme Johannes hier als echter Gamer rüberkommt, ich habe mir vor kurzem Tales from the Borderlands gekauft und gegönnt, weil sich das auch sehr schön, dadurch, dass es ja so episodenmäßig eingeteilt ist, lässt sich das sehr schön in Abschnitten spielen. Man sitzt nie länger als 2 Stunden dran. Und es ist wirklich gut. Also Tales from the Borderlands ist clever geschrieben, ist gut geschrieben. Es ist natürlich keine Offenbarung, genauso wenig wie die Borderlands-Spiele erzählerisch sind. Sie glänzen dadurch, dass sie diesen reflektiven Humor haben. Fast schon Richtung Meta. Sie wissen genau, was abgeht und machen darüber Witze. Sie gehen mit Tropes und Stereotypen ganz bewusst um darüber den Witz zu gestalten. Das ist auf Dauer ein bisschen ermüdend, aber gerade dadurch, dass es episodenmäßig eingeteilt ist, kann sich das Spiel das erlauben. Gleichzeitig, und das ist ganz interessant, in Kombination mit dem, ich glaube, am selben Tag erschienenen Finale, wie das Tales from the Borderlands Finale, und zwar Life is Strange, was Johannes und ich beide leider noch nicht gespielt haben, wo sich immer wieder zeigt, dass diese Episodendinge unglaublich schwer haben, in den Groove zu kommen. Es ist fast immer so, wenn man mal guckt auf so Bewertungslisten wie Metacritic oder so einem Scheiß, kann man verteufeln, wie man will, aber es ist schon auffällig, dass gerade die letzten Episoden die sind, die normalerweise am besten bewertet werden.
Ja, also Life is Strange, wo du es erwähnt hast, ist definitiv auch einer der Titel, die ich interessant finde und die ich spielen werde. wenn eben Zeit und Geld da ist. Ihr habt gehört, es ist sehr viel auf dieser Liste. Dann noch ein letzter Einwurf für den Oktober und dann sind wir auch fast fertig. The Beginner's Guide kam raus von einem der Entwickler von Stanley Parable. Ein ähnliches narrativ getriebenes Erkundungsspiel wie It's a Thing. Everybody's Gone to the Rapture und wohl sehr reflexiv, sehr ja auch zum Nachdenken anregend. Und ich hab's auch hier, ich hab's selber noch nicht gespielt, finde es aber sehr, sehr interessant, was dazu gesagt wurde. Also weniger auf lustig gemacht anscheinend wie Stanley Parable. Und es wurde eigentlich immer gesagt, wir können nichts über dieses Spiel schreiben, ihr müsst es einfach spielen. Und das ist eigentlich fast immer ein Qualitätsmerkmal für diese Art von Spielen. Willst du einen kleinen Ausblick auf den November liefern, Max?
An und für sich nein. An und für sich haben wir, glaube ich, schon sehr viel erzählt und besonders jetzt kommen halt dann auch wieder mit einem Spiel wie Fallout 4 kommt so ein Bombast, über den man jetzt nur weiter rumspinnen kann. Ich find's ganz angenehm, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass ich in den letzten, seit der Ankündigung des Release-Datums eigentlich kaum noch was gehört habe von Fallout 4. Vielleicht ist es aber auch einfach an mir vorbeigegangen, weil ich es erstmal sowieso nicht vorhab zu spielen. Und ansonsten, ich glaube, das überdeckt auch viel. Ich wünsche Mad Max wollte ich jetzt schon sagen, gleiches Studio. Ich wünsche Just Cause 3 alles Gute. Im Deutschen übrigens wird der Rico gesprochen von Moritz Bleibtreu.
Ah ja, habe ich.
Warum auch immer?
Weil das ist ganz interessant vor dem Hintergrund des möglichen Streits der Synchronleute, der SynchronsprecherInnen in den USA. Da gibt es ja bisher eigentlich immer diesen Trend, eben bekannte SchauspielerInnen zu nehmen für bekannte Rollen. Und das hat sich ja auch in Deutschland so ein bisschen durchgesetzt, dass bestimmte Schauspieler oder Comedians oder so für Sprechrollen eingesetzt werden. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Fall von Nora Tschirner, die in Tomb Raider.
Die ist jetzt Lara Croft.
Ja, nicht mehr. Also sie wurde jetzt ersetzt durch die Stimme von Jennifer Lawrence, die deutsche Synchronstimme. Ich habe den Namen leider vergessen. In Rise of the Tomb Raider. Ich bin ja ein kleiner Nora Tschirner Fanboy. Ich gebe das
ja, aber nicht als Synchronsprecherin.
Nee, ich habe auch also so weit geht's bei mir nicht. Ich habe Tomb Raider dann auch mit der englischen Synchro gespielt. Insofern
ist auch eh besser.
Ja, aber wie gesagt, ich find das interessant jetzt, wo du es erwähnst. Wollen wir aber gar nicht weiter drüber
reden. Jetzt hast du was.
Oder doch?
Ja, müssen wir aber. Ja, müssen wir in einer bestimmten Weise, weil was ich ausgeblendet habe, weil ich mir keine Xbox One kaufen werde, es kommt ja auch dieses Jahr noch Rise of the Tomb Raider raus. Richtig. Ich habe das wahrscheinlich schon 50.000 Mal dieses Jahr gesagt. Ich hoffe, es wird super toll. Ich hoffe, es wird super schön. Ich finde, dass es... ich bin auch... Nur deswegen werde ich mir übrigens... Oder was heißt nur deswegen? Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mir Assassin's Creed Syndicate zulegen will, weil ich den Charakter der Evie Fry sehen möchte. Weil ich weiterhin es wirklich satt habe, dass es so diese ganzen Kinderkrankheiten gibt. Ich fand Lara Croft einen sehr angenehmen und sehr gut geschriebenen Charakter im Tomb Raider Reboot und hoffe, dass sie den jetzt, nachdem wir die typische Origin-Story hinter uns haben und dass sie jetzt ihr sozusagen auch noch ein bisschen Tiefe darüber hinaus geben. Das ist meine Hoffnung, weil von Sachen Gameplay und so weiß ich, dass das Spiel ja nicht schlecht wird. Dafür hat das erste Spiel zu viel richtig gemacht, aber ich bin gespannt, ob sie eine Lara Croft machen können, die es tatsächlich mal verdient hätte, eine Ikone zu sein.
Das werden wir sehen. Wie gesagt, im November, Dezember kommt viel raus. Wir werden, ich denke, einen kleinen Jahresabschluss-Rückblick machen. Da werden wir auch November und Dezember behandeln, schauen, wie die Sachen ankommen, was aus Fallout 4 wird und wie stark Cod Blobs 3, was auch im November rauskommen soll, untergeht. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir diesen Quartalsrückblick ab. War ja auch lang genug. Und hoffe, ihr hattet Spaß, habt ein paar Eindrücke, vielleicht auch ein paar Tipps bekommen von uns, was sich so anzuschauen lohnt. Und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.